liebe Gemeinde, heute haben wir uns zusammengefunden, erstmal für einen traurigen Anlass. Und zwar ist dieses Jahr jemand von uns gegangen. Und normalerweise interessieren mich persönlich solche Celebrity-Tode nicht so viel. Ich gucke da nicht viel rein und das ist normalerweise nichts, was mich berührt. In diesem Fall ist das was anderes. In diesem Fall rede ich vom Tod des David Lynch, einem Mann, der für mich eine sehr besondere Bedeutung hat und einen sehr großen Einfluss auf mein gesamtes kreatives Schaffen, auf alles, was ich so tue und irgendwie schon sehr früh bei mir einen großen Stempel und einen großen Fußabdruck hinterlassen hat. David Lynch ist dieses Jahr gestorben, am 16. Januar 2025, im Alter von 78 Jahren. Und ja, das hat mich getroffen. Und wir haben das zum Anlass genommen, über einen Film zu sprechen. Deshalb nun erstmal herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Und ich darf zu meiner Linken begrüßen den lieben Fred. Servus, Fred.
Hallo. Mein Beileid.
Und zu meiner anderen Linken darf ich begrüßen den lieben Basti. Hallo Basti.
Hallo, ich grüße dich.
So, und ich finde, David Lynch ist ein Mammut. Ich fühle mich so, als stehe ich vor einem riesengroßen Berg, über den zu sprechen ist heute. Aber bevor wir uns dem Berg weiter annähern und überhaupt uns irgendwie einer Form von Film annähern, gehen wir erstmal überhaupt auf David Lynch ein. Fred, was bedeutet David Lynch dir? Was bedeutet das Schaffen von David Lynch dir? Was hat dieser Mann bei dir für einen Fußabdruck hinterlassen?
Okay, lehnt euch zurück. Ich brauche ein bisschen. Nee, ich versuch's knapp zu machen. Tatsächlich, der erste David Lynch-Film für mich war Dune. Und ich gehöre zu den wenigen, die den mögen. Und dann später in meiner großen Filmentdeckungsphase in den 90er und 00er Jahren habe ich einiges, was verfügbar war, mehrfach gesehen. Also sprich vor allem Lost Highway und Mulholland Drive. Und dann kam auch noch Twin Peaks dazu. Und habe das sehr verehrt. Ich habe mich nicht jetzt extrem reingenürtet, aber ich habe Mr. Lynch sehr verehrt und den Film, den wir heute besprechen, ist tatsächlich einer, den ich noch nicht gesehen hatte und ich glaube sogar ziemlich mit der einzige, den ich noch nicht gesehen hatte. Ja, also Wow. Auf jeden Fall einer, auf den ich mich, ich freue mich allgemein, dass wir über David Lynch sprechen. Ich finde, er hat es verdient, bei uns hier aufzutauchen.
Oh. Das hat er ganz bestimmt. Basti, wie ist der Fußabdruck bei dir? Was glaubst du, warum David Lynch es auf jeden Fall verdient hat, hier besprochen zu werden?
Ach du meine Güte. Oh, das ist, also, ich fange mal von hinten an. Weil es ist wirklich so, ich hatte ein paar von seinen Filmen noch nicht gesehen und die habe ich so in den letzten 5 Jahren immer so langsam abgetragen. Da gehörte tatsächlich auch mal Holland Drive dazu, den ich wirklich echt erst vorletztes Jahr gesehen habe zum ersten Mal. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist natürlich cool, wenn du so eine großen Hochkaräte noch hast, die auf dich warten und die jetzt sozusagen im Alter entdecken kannst. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und in den letzten 10 Jahren ist mir aber David Lynch über verschiedene Wege über den Weg gelaufen. Ganz besonders, wenn du selber im Filmgeschäft tätig bist und im Kreativbereich tätig bist, kommst du um den Mann halt nicht drum rum. Und da gibt es da so ein paar Masterclass, die er so gemacht hat und dafür kann man Geld ausgeben. Ich persönlich bin nicht der Typ, der gerne Masterclasses macht und irgendwelchen Leuten nochmal zusätzlich Geld in den Rachen wirft. Es gibt eine Ausnahme und die ist halt David Lynch gewesen. Und ich möchte auch ein Kapitel aus seiner Masterclass danach unbedingt dann auch noch mitgeben, die ich auch die ganze Zeit, während ich den Film gesehen habe, auch immer vor Augen hatte, dachte mir so, alles klar, da hat er sich exakt dran gehalten. Und ich habe Lynch tatsächlich sehr früh schon kennenlernen dürfen, nämlich in der Videothekenzeit, wo meine Eltern nämlich die ganze Zeit sich einen Film nach dem anderen ausgeliehen hatten. In dieser Zeit sind die ja auch über David Lynch gestolpert. Und da lief, glaube ich, damals auf der ARD im Abendprogramm noch Twin Peaks, wenn ich das recht in Erinnerung hatte. Und das lief da ein paar Mal. Ich kann mich an das Intro erinnern, ich kann mich an die Musik erinnern, ich durfte es aber nie gucken. Das weckt natürlich dann das große Interesse. Oh, ich möchte irgendwann auch mal Lynch sehen und man, ne, guckt ja immer die Fernsehzeitung. Und irgendwann habe ich meinen ersten Lynch gesehen und das war der Elefantenmensch. Ei. Bei dem konnte ich gucken damals. Und danach kam Dune. Und ich geselle mich zu dir, Fred. Ich habe da auch eine große Liebe für den Film. Ich mag den Film wirklich sehr. Ich weiß, wo die Probleme bei dem Film sind. Das ist auch alles klar. Aber ansonsten, ich mag den Film wirklich sehr. Und ja, das ist jetzt so ganz kurz zusammengerufft, wie ich das immer stehe. Er hat mich ganz besonders abgeholt bei The Fabelmans. Da gab es nämlich diesen Leak damals, als The Fabelmans beworben wurde, dass eben halt David Lynch da einen Gastauftritt hat. Und der war komplett ausgespielt bei YouTube zu sehen. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, dass David Lynch John Ford spielt. Und das hat mich wirklich komplett abgeholt. Und diese Parallele zu seinem echten Leben, zu seiner echten Sucht, nämlich das Rauchen, zu John Ford, fand ich hier in dem Fall sehr, sehr krass, weil die beiden sind an der gleichen Krankheit mehr oder weniger gestorben.
Ja, ein genau. Lungenemphysem war das, ne? Ja, richtig, genau. So, Lungenkrankheit. Ja, geraucht hat er wie ein Schlot. Das hat er verehrt viele, viele Jahre. Das stimmt. Das hat ihn dann am Ende auch wirklich das Leben gekostet. David Lynch, der kam bei mir sehr früh ins Leben. Und ich erinnere mich noch gut daran, denn das war eine Ausstrahlung von einer Twin Peaks-Folge, die ich mehr oder minder verboten geguckt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ich habe es irgendwie vor den Fernseher geschafft, wahrscheinlich während mein Bruder das geguckt hat. Meine Eltern irgendwie zum Tanzen weg waren oder sonst wo unterwegs waren und mein Bruder auf mich aufgepasst hat in Gänsefüßchen. Und ich kann mich noch genau an so ein paar Szenen erinnern. Und da kam dieser große Mann vor, diese Geistererscheinung zu dieser wahnsinnig düsteren Musik von Angelo Badalamenti. Und das hat damals schon bei mir so richtig was hinterlassen. Richtig so eine Stimmungsnote hinterlassen. Ich habe nicht die ganze Folge gesehen, sondern wirklich nur so ein paar Ausschnitte und die haben sich direkt eingebrannt. Und so mein erster richtiger kompletter Film, das war dann so, das muss rund in Abi-Zeiten gewesen sein, ich weiß gar nicht genau, wann der rauskam, war dann tatsächlich schon Mulholland Drive. So.
Oh, cool.
Direkt so den Monster einstehen. Nee, Quatsch, ich erzähle Blödsinn. Das war nicht, nee, Mulholland Drive kam direkt dahinter. Nee, es muss Lost Highway gewesen sein. Lost Highway war das. Den wir dann auf DVD ausgeliehen hatten und so mit einer Runde von 3-4 Leuten geguckt haben. So war das gewesen. Und dann kam mich hat's da gepackt. Die Sucht hat mich gepackt und ich musste rein in das Schaffen dieses Mannes, weil Lost Highway fand ich grandios und dann eben etwas später Mulholland Drive auch wahnsinnig gut. Ist auch immer noch so mein Liebling, obwohl ich viele, viele Filme von David Lynch wirklich gerne mag und auch die Seriengeschichten auch sehr, sehr mag. Also auch was er da mit der letzten Staffel von Twin Peaks gemacht hat, finde ich auch super spannend. Also sehr, sehr kreativ nochmal alles reingeschossen, was er so durch seine ganze Vita durchgemacht hat und dann auch mit ganz vielen frischen Ideen und ganz vielen alten Menschen, frischen Menschen, alle möglichen Verbindungen. Das ist halt wirklich wahnsinnig interessant. Sehr zu empfehlen ist da sein Buch, beziehungsweise die Biografie, die ja gar nicht vor so langer Zeit erst erschienen ist, die Traumwelten. Ein unglaublich inspirierendes Buch, wo ganz, ganz viel drinsteckt und wo man ganz viele Dinge wiederfindet, wo man sich denkt, ach so, da kam das her. Irgendwelche Erinnerungen aus frühester Zeit, die er immer wieder verarbeitet hat, zu denen er immer wieder zurückgekehrt ist. Das ist also wirklich super spannend zu lesen und auch super inspirierend. Genauso wie der Film, der da rausgekommen ist, The Art Life, über seine Kunst als Maler. Denn David Lynch, man muss das sagen, der hat viele Formen von Kunst ausprobiert, hat sich überall ausprobiert. Vor allem halt die Malerei war ihm immer wahnsinnig wichtig. Aber auch als Musiker hat er sich immer sehr ausgetobt und auch vor kurzem nochmal neue Musik rausgebracht. Hat in TV-Serien gearbeitet, hat in Filmen gearbeitet, hat geschrieben, hat alles Mögliche ausprobiert. War da sehr, sehr umtriebig unterwegs. Ja, und ich freue mich, dass wir dann heute an diesen Film hier ran können. Dieser Film ist Wild at Heart. Vom Fred habe ich jetzt schon gehört, das ist für dich eine Erstsichtung. Bei dir, Basti, sag mir gerade nochmal, wie war da deine erste Berührung? Das ist nicht deine Erstsichtung, ne? Du kennst den schon länger.
Doch.
Beides Erstsichtung. Doch. Holy moly.
Die erste Ganzsichtung. Tatsächlich hatte ich das auch in meiner WG damals, so irgendwann zwischen, so sagen wir, grob 2013. Als auch David Lynch-Fans gesagt, oh, den müssen wir noch gucken, und wir haben den abgebrochen. Wir hatten keinen Bock auf den Film nach vielleicht einer halben Stunde oder so. Wir kamen da, waren nicht in der Stimmung für. Das war mein Kontakt mit dem Film, und dadurch ist der auch dann auch wieder ganz nach hinten gerutscht, und ich hätte vielleicht gar nicht geschaut noch. Also jetzt vielleicht doch wegen David Lynch nochmal, wegen des Todes, aber stand jetzt nicht weit oben auf meiner Wunschliste.
Okay, hattest du denn darin irgendwelche... wusstest du irgendwie aus dem popkulturellen Umfeld, worum es in etwa noch weiter geht? Oder hattest du eine Erwartung, mit der du rangegangen bist?
David Lynch. Also da meine Vorkenntnisse von David Lynch, ich hatte kein Wissen zu dem Film, als wir den geguckt haben. Es ist einfach ein David Lynch-Film, und gucken wir mal rein. Also okay. Man wusste irgendwie, ist der bekannt oder hatte mal einen Hype erlebt oder so, aber das war nur alles, ja, mehr wusste ich auch nicht.
Basti, wie war das bei dir? Was wusstest du vorher und mit welcher Erwartung bist du an den Film ran?
Das ist ziemlich spannend, denn ich habe erst in unserem Gespräch zu Perdita Durango gecheckt, dass der Film von David Lynch
ist. Nein!
Das war also ein riesengroßer blinder Fleck, und da hatten wir uns ja schon darauf verabredet, dass wir den mal besprechen werden. Genau, also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht, und von daher ist das so komplett, ja, geil, mal was Neues, mal eingecheckt, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Soll es geben.
Basti, wie hast du den denn geguckt? Also wo und über welches Medium bist du gegangen?
Ich hatte mir schon vor längerer Zeit eine Blu-ray besorgt, und ich habe mir den in Original angeschaut, weil ich habe nämlich gesehen, dass Rolf Zacher nämlich den guten Nicolas Cage synchronisiert hat, dachte ich mir so, ne, das ziehe ich mir nicht rein.
Ja, das verstehe ich gut. Das habe ich auch ungefähr 3 Sekunden ausgehalten und habe mich dann auch beide Male, die ich den jetzt geguckt habe, ganz klar fürs Original entschieden.
Ja, aber auch nichts gegen Rolf Zacher. Also ich mag den ja schon ganz gerne, aber nicht als Synchronsprecher von Nicolas Cage.
Nee. Und
der hatte da ja auch ziemlich viel Pech gehabt, möchte ich mal meinen, gerade in Anfang oder Ende 80er, Anfang 90er. Und in toller Qualität gesehen. Also ich finde, haben sie gut gemacht. Ich glaube, da geht noch mehr. Sollte man den nochmal heutzutage restaurieren, würde wahrscheinlich noch mehr rauszuholen sein. Aber nee, das war schon super.
Hat die Blu-ray denn irgendwelches gutes, interessantes Bonusmaterial mit am Start? Denn ich habe es auf DVD geguckt, und da kann man nur sagen, also das ist so eine alte DVD, eine recht frühe Auflage. Die habe ich auch schon ewig, und die ist, was Sonderausstattung angeht, eine völlige Nullnummer.
Also das ist das, was du auch an Featurettes auch bei YouTube finden kannst, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ein ganz altes Behind-the-Scenes, so kurze Snippets von Interviews von Cage und von Lynch. Und ich glaube, da war gar nicht mehr so viel drauf. Ich muss mal gucken, ich glaube, ein Audiokommentar ist noch mit dabei. Aber ich habe es mir auch wirklich gar nicht angeschaut. Also ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich habe den wirklich erst vorgestern gesehen. Und hatte noch gar keine Zeit, da jetzt das zu recherchieren. Ist aber eine ganz normale, klassische Blu-ray. Also nicht jetzt mit riesengroßen Pipapo.
Okay. Fred, wie hast du den geschaut? Auf welchem Medium?
Ich habe ihn, so wie ich es am liebsten mag, online mir besorgt, ganz unkompliziert. Habe dann aber, da ich das natürlich erst so jetzt kurzfristig am Sonntag habe ich ihn zum ersten Mal geschaut, festgestellt, dass der nur mit deutscher Synchro erhältlich ist. Und naja, ich hatte nicht die Wahl.
Das heißt, du musstest durch die deutsche Synchro durch und kannst da gleich nochmal ein paar Worte zum gegebenen Zeitpunkt zu verlieren. Sehr schön. die DVD lässt uns im Stich, denn auf der Rückseite steht überhaupt gar kein Inhalt drauf. Das ist traurig. Das,
auf der Blu-ray auch nicht.
Ja, das ist wirklich traurig. Ja, deshalb will ich dazu auch gar nicht viele Worte verlieren und improvisiere einfach mal ganz kurz. Und zwar geht's hier um ein Liebespaar, um Sailor und Lula, gespielt von Nicolas Cage und Laura Dern. Und ja, es gibt da so eine Mutter und es gibt Machenschaften mit diversen Killern. Und im Endeffekt geht es darum, dass Nicolas Cage-Figur immer mal wieder im Knast landet und die beiden eigentlich Roadtrip-artig irgendwie versuchen, ihr Leben und ihre Liebe zu bestreiten und sich so von L.A. Richtung New Orleans durcharbeiten und später noch in einem ziemlich abgetakelten Nest landen. Big Tuna heißt es, glaube ich. Und dort weiter in Machenschaften geraten. Im Hintergrund passieren verschiedene Dinge von Privatdetektiven über Auftragskiller. Das ist alles etwas David Lynch-mäßig verschroben, das Ganze. Und es soll schlussendlich die Figur von Nicolas Cage abgemurkst werden und die Figur, die von Laura Dern gespielt wird, soll zurückgeholt werden zur Mutter. Darum geht's grob. Aber es gibt halt weitere Verflechtungen im Hintergrund. Schlussendlich gerät Sailor in eine Falle hinein und landet wieder im Knast und darf irgendwann auch wieder raus und ist dann Vater. Und dann gibt's noch ein Ende dieser Geschichte, dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden. Wir haben es also eigentlich mit einem recht klassischen Roadtrip zu tun, irgendwie immer mal wieder durch verschiedene Interludes unterbrochen und verschiedene Dinge, die halt drumherum passieren. Aber eigentlich Straight Love Story mit einer Menge Fahren, Mucke, Tanzen, Sex, Gewalt und alles, was dazu gehört. So. Und wem die Zusammenfassung jetzt nicht gepasst haben sollte, Leute, guckt einfach den Film, verdammt nochmal. Das ist ein David Lynch Film. Das zeichnet sich nicht aus durch gute Zusammenfassung. Ich weiß schon genau, warum auf der DVD nichts draufsteht. Ja, ist doch so, oder? So, zu sagen ist noch zur Entstehungsgeschichte. Das Ding ist parallel entstanden zu Twin Peaks, zu Aufnahmen zu Twin Peaks. Weshalb man hier auch sehr viele Gesichter sieht, die man eben auch aus dem Twin Peaks-Universum irgendwie kennt oder aus dem David Lynch-Universum ganz generell kennt. Wir werden jetzt nicht sämtliche Menschen, die hier mitmachen, runterrattern und konzentrieren uns einfach aufs Gespräch und werden im Vorbeigehen immer mal die ein oder andere Person benennen. Genau, so machen wir das. Mal ein bisschen lockere Herangehensweise hier. Nicolas Cage, liebe Leute, über den würde ich ganz gerne sprechen, bevor wir so richtig in den Film reingehen. Laura Dern können wir gleich im selben Atemzug auch erwähnen, das würde ich gar nicht großartig trennen. Basti, was verbindest du mit diesen beiden Darstellern? Und hattest du eine Erwartung, was die beiden angeht für diesen Film?
Also ich weiß, warum David Lynch Laura Dern mag und die in fast jedem Film besetzt hat. Mhm. Das ist mir in diesem Film bewusst geworden und ich muss immer sagen, also natürlich verbinde ich es mit ihr in allerersten Moment immer Jurassic Park mit ihr.
Ah, ja.
Da habe ich sie ja zuerst gesehen, da war sie ja super markant und für mich war das immer eigentlich so eine Schauspielerin so aus der zweiten Reihe, zumindest damals so als Jugendlicher. Und jetzt so im Laufe des Alters denke ich so wie, meine Güte, so viel verbratenes Talent eben halt auch in Jurassic Park und hier in den David Lynch Filmen kann die halt richtig zeigen, was sie halt wirklich kann. Und ich finde, man sieht das hier wirklich sehr gut, was sie eben halt alles kann, wie wandelbar sie ist und das finde ich echt cool. Naja, und Nicolas Cage, ich weiß nicht, was ich zu Nicolas Cage sagen soll, das ist halt das ist halt einfach fucking Nicolas Cage. Und er macht halt Nicolas Cage Sachen. Und in dem Film macht er die eben halt auch, die er heute immer noch tut. Also das ist ein Typ. Das ist, wenn du den Mann in deinem Film hast, dann weißt du, dass du Nicolas Cage bekommst. Egal wie, aber du bekommst ihn. Und wie gesagt, also da ist eigentlich fast alles gesagt. Super wandelbarer Typ, kannst du nie wirklich richtig ernst nehmen. Ich kenne wirklich kaum eine Rolle, wo ich ihn wirklich richtig ernst nehmen kann. Selbst in 8mm gibt es so ein paar Momente, die so überzogen sind, wo ich denke so wie, ein bisschen weniger wäre mehr gewesen. Das kann der halt einfach nicht und das musst du halt einfach nehmen. Und der passt eigentlich perfekt in David Lynch-Filme rein. Und mich wundert, dass er nur in diesen mitgespielt hat und in keinen anderen David Lynch-Film. Oder habe ich irgendeinen verpasst, wo er noch mitgespielt hat?
Nee. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam mir jetzt gerade Arizona Junior in den Kopf, aber das ist ja ein Coen-Film. Aber irgendwie hat er auch was Lynchiges so ein bisschen.
Ja, in den festen David Lynch-Stab hat er es irgendwie nicht reingeschafft. Das wird bestimmt auch irgendwelche Gründe haben, keine Ahnung. Aber er war auf jeden Fall hier David Lynchs sofort erster Wunsch, soweit ich das korrekt gelesen habe. Sofort im Kopf quasi drinne. Und es gab da auch kein Vertun. Der musste es sein, genau wie bei Laura Dern halt auch. Fred, was verbindest du mit den beiden? Was verbindest du mit Laura Dern? Was hast du im Kopf bei Nicolas Cage für dich?
Ich würde jetzt auch sagen, also Jurassic Park ist die Rolle, die ich hauptsächlich von, als erstes, wo ich sie als erstes so wahrgenommen habe. Und dann eben, also Blue Velvet habe ich erst viel später gesehen und dann, Blue Velvet, oh, das weiß ich gar nicht, in welcher Reihenfolge ich die gesehen hatte. Den habe ich auch erst recht spät gesehen. Und dann hier, und ich habe jetzt gar nicht so groß ihre Filmografie im Kopf. Die ist irgendwie, wie Basti so sagte, eher als die gibt's halt auch noch. Irgendwie läuft die. Und nicht so als die große Dame des Kinos, wie eben manche andere aus ihrer Zeit. Und Nicolas, ich kann mich nur anschließen, Nicolas Cage ist Nicolas Cage und man erwartet genau das, dass man den bekommt. Also man erwartet, also das Overacting, was der hier bringt und was natürlich auch zu dem Film passt, ist halt so typisch und das sehe ich auch prinzipiell gern. Also ich mag Nicolas Cage auch nicht, auch fast immer sehen. Ich gucke mir auch gern mal einen schlechten Film an, einfach nur, weil Nicolas Cage dabei ist.
Boah, das unterschreibe ich sofort, ja.
Ja, ich habe jetzt also deswegen gar nicht, aufgrund von denen gar nicht von dem Film so viel, davon ausgehend, was auf den Film projiziert. Weil das hätte noch alles kommen können. Man weiß ja, da kommt Nicolas Cage, aber was dann ringsrum kommt, David Lynch halt, mal schauen. War ich nicht vorgeprägt.
Nee, verstehe ich. Bei Nicolas Cage, da unterschreibe ich sofort, was ihr gesagt habt. Der macht dir halt sein Cage-Ding und ich liebe Nicolas Cage. Ne? Und ich gucke diverse Filme wirklich nur, weil er mitspielt, weil ich einfach mag, was er tut. Das mochte ich damals schon, das mag ich heute immer noch. Damals hat er das mit hohen Budgets durchziehen können, heute eher mit sehr niedrigen. Und es macht nach wie vor einfach riesengroße Freude. Es ist sehr, sehr schön, was der tut. Bei Laura Dern musste ich jetzt gerade innerlich total schmunzeln, weil ganz ehrlich, ich habe vollkommen vergessen, dass die in Jurassic Park mit drin war, weil es für mich kein prägender Film ist, sondern einfach so ein, ja, es ist halt so ein Film. Laura Dern verbinde ich tatsächlich in allererster Linie mit David Lynch. So, aus den unterschiedlichen Dingen, die die beiden zusammen gemacht haben, muss ich sagen, wenn ich an sie denke, denke ich eigentlich in erster Linie immer an Lynch-Filme. Das ist ganz spannend. Bevor wir in die Einstiegsszene reingehen, ich mag eine ganz kleine Passage aus dem Buch vorlesen. Einfach so ein bisschen als Einstimmung für die Stimmung dieses Films. Und da steht... Es war genau die richtige Zeit, das Buch zu lesen, denn die Welt ging den Bach runter. Am Hollywood Boulevard wurden Drogen verkauft und es war unheimlich, nachts dort unterwegs zu sein. Draußen im Valley gab es Gangs und jede Nacht hörte man Schüsse. Die Welt drehte durch und ich erkannte in dem Buch eine Liebesgeschichte inmitten höllischen Irrsinns. Das finde ich eine sehr schöne und bezeichnende Passage, die David Lynch da zu Papier gebracht hat. Denn ich finde, das zeigt sich im Endeffekt schon im Einstieg in diesen Film. Basti, wie hat diese erste Szene, dieser Einstieg, die ersten 5 bis 10 Minuten, wie haben die auf dich gewirkt?
Die Einstiegsszene ist die, wo die da an dieser Treppe stehen und er dann angegriffen wird und er dann den Typen dann dort schlägt.
Korrekt.
Also da muss ich wirklich sagen, also das wird vielleicht auch ein paar Mal ein Thema sein, aber man merkt halt, dass David Lynch wie so eine Art Trendsetter war oder der Großvater oder der Vater sozusagen heutiger, moderner, progressiver Filmemacher. Und mir ist bei dieser Szene sofort Nicholas Winding Refn eingefallen, dass der vieles aus diesem Film hat einfach 1:1 in seinen Film übernommen hat, wie zum Beispiel bei Drive. Und daran musste ich tatsächlich denken und dachte mir so, ey, das ist schon ganz schön stylisch und ganz schön cool und überdreht und irgendwie völlig eigenständig. Und das fühlte sich alles super artifiziell und künstlich an. Also auch dieser Fingerzeig von Nicolas Cage dann auf Diane Lett hoch. Und dann diese Thrash-Metal-Musik dann noch im Hintergrund, die total merkwürdig dann das Ganze konterkariert. Und da war ich erstmal so ein, okay, ich gucke mir David Lynch Film an. Okay, I'm in. So, das war's. Also, das hat schon funktioniert. Also, da ist eigentlich so viel, wo ich mir sicher bin, dass Leute wie zum Beispiel damals Fred sagt, oh, da habe ich heute keinen Bock drauf. Oder andere Leute so wie, was soll denn das jetzt sein? Also, du weißt nach dieser Szene eigentlich schon ziemlich genau, was noch alles auf dich zukommen wird. Weil da irgendwie alles drin ist. Dieses komplett drüber sein, die Gewalt, die Musik, die Spielereien mit den Farben und so. Also, ich war drin.
Sehr geil. Fred, wie ging es dir damit? Und vor allem, wie ging es dir da auch mit dieser Musik, die der Basti da gerade erwähnt hat?
Diesen furchtbaren, satanischen Lärm. Also diesmal war ich in der Stimmung für diesen Film und habe die erste Hälfte des Films auch sehr genossen auf jeden Fall. Und da ging es mir ebenso, dass ich sofort die hochwertige Optik einfach genossen habe, das Absurde, dass dieses Wirre, was man da dann auch später bei Tarantino zum Beispiel hat, diese Dialoge, die so rumpalavern und irgendwie, wo erstmal nicht klar ist, was passiert oder einen irgendwie gar nicht so richtig reinbringen, das, was als nächstes passiert, sondern wo alles so auf einen einstürzt und dabei ganz schön aussieht und auf einmal ist es gewalttätig, dann kommt Musik, die gar nicht zum, die man eben gar nicht erwartet, vor allem in zur Gewalt schon. Da habe ich, ist der erste Gedanke erstmal so, typisch Metal zu Gewalt sehen, wie einfallsreich, in Anführungsstrichen, und dann aber halt gleichzeitig in dieser wahnsinnig schicken Hotel Palazzo, was auch immer, Umgebung, hat einen schönen, ja, Kontrasteffekt trotzdem gehabt und ja, ich war drin und man wird erstmal richtig gut abgeholt, sage ich mal so, und es knallt einfach mal und man ist erstmal gespannt, was geht hier ab, warum, wieso, weshalb.
Da warst du auch richtig reingeworfen an der Stelle mit dem Finger Richtung Diane Ladd. Wusstest du wahrscheinlich an der Stelle noch nicht so richtig, was ist hier überhaupt los? Was ist hier Sache, oder?
Nee.
Naja, das dachte ich mir. Das entblättert sich ja dann erst so nach und nach im Film. Genau. Durch diverse Momente. Das hat mich mal interessiert an dieser Stelle, weil ich den ja schon einen Ticken länger kenne und deshalb jetzt einfach durch mehrere Sichtungen durch, ne? Guck ich da anders drauf, als wenn es jetzt meine allererste Begegnung wäre. Ja.
Also man merkt, man es wird ja so einem hingeführt, irgendwas hat es mit der zu tun, was ist denn da los? Aber es ist halt, es ist relativ viel auf einmal so, dass man das erstmal nur noch nicht zusammensetzen kann, sag ich mal.
Ja, vor allem ist es ein wahnsinniges Tempo, finde ich. Ich finde, man wird in diesen Film so reingeschmissen, obwohl diese allererste Szene, die vorher ja noch kommt mit diesem Feuer, das, was ja auch später noch eine große Bewandtnis hat, ne, das, aber er spielt dieses lodernde Feuer so richtig schön aus, aber danach, finde ich, drückt der Film das Gaspedal für so einen Einstieg erstmal ganz schön ordentlich durch. Also ich kann mir vorstellen, dass das Kinopublikum damals schon sehr in die Sessel gepresst gewesen sein muss, wenn man da so in die Handlung reingeworfen wird und dann auch direkt mit so einem relativ gewalttätigen Tod, der hier stattfindet, mit einem relativ gewalttätigen, ja, Totschlag ist das wohl am Ende. Das ist schon nicht ohne. Der Lynch hat es hier auf die Köpfe von Menschen abgesehen. Der Film spielt ja mit verschiedenen Themen und das zieht sich auch komplett durch. Basti, wie hat dir zum Beispiel das Elvis-Thema in diesem Film gefallen? Mal so ganz generell. Ist dir das A aufgefallen und B, was hat das mit dir gemacht?
Was meinst du mit das Elvis-Thema? Dass Elvis in ekliger Inkarnation irgendwie in dem Film auftaucht? Oder?
Hattest du das Gefühl, dass da so ein Elvis-Ding sich durch den Film durchzieht? Muss ich dann erstmal einen Schritt zurückgehen?
Ach so, na klar, das ist ja offensichtlich sogar. Das ist ja genauso wie die Hexe, Quartier der Zauberer von Oz, ist das ja wirklich so ein Ding, was den Film ja durchzieht. Das taucht immer wieder auf und spätestens auch dann klar sein sollte, wenn er eine Metalband bei einem Konzert unterbricht, um dann eben halt eine Elvis-Ballade dann für seine Lula zu singen, dann wird das dann auch nochmal klar. Nee, das taucht ja dann auch wirklich auch zum Schluss dann noch auf, wo dann endlich dann Love with Thunder ja dann kommt. Also,
oh ja.
Ja, doch, ist mir aufgefallen. Ob ich es gut finde, ich bin nicht der größte Elvis-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den Hype um den Mann wirklich nie verstanden, wirklich nicht. Dass er vielleicht groundbreaking zu seiner Zeit war, das mag sein, aber ja, ich akzeptiere das alles, das ist alles cool, ist aber not my cup of tea.
Und wie fandest du das im Kontext des Films und im Kontext der Geschichte?
Da muss ich jetzt kurz nachfragen, wie du das meinst. Bezieht sich das jetzt sozusagen, gibt es Parallelen zu Elvis und dieser Geschichte? Oder?
Das nicht unbedingt, aber also für mich fühlt sich das sehr stark so an, als wäre auch Sailor, oh Gott, ich werde Sailor und Luda, die Namen werde ich immer wieder durcheinander werfen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn das passieren sollte, so, weil, ja. Furchtbar. Auf jeden Fall, Sailor ist ja sehr stark Elvis-artig auch ausgelegt, ne? Das äußert sich durch seinen ganzen Habitus, ja. Das äußert sich durch seine Bewegungen teilweise, das äußert sich durch halt eben, was er dann so singt und so. Also der hat einfach diesen Elvis-Einschlag drin und ich fragte mich einfach nur, gerade wenn du Elvis eigentlich nicht so gut magst, so wie sich das für dich künstlerisch in diese Geschichte einfügt, ob das für dich wirkt wie ein Fremdkörper oder ob das für dich eine spezielle Wirkung hat, ob das für dich für diese Figur gut funktioniert und auch im Zusammenspiel in dieser Liebesgeschichte, ob das für dich gut funktioniert. Das sind da so Fragen, die mich bewegen.
Also ich habe das am Rande wahrgenommen, dass das viel referenziert wird und dass seine Figur wohl irgendwie so ein, damit kokettiert eben halt auch so Elvis-like zu sein. Aber ganz ehrlich, es hat weder was für den Film getan, noch für die Rolle. Also mir hat es gar nichts gegeben. Es hätte auch nicht drin sein können, es hätte trotzdem funktioniert. Mhm. So war da meine Wahrnehmung. Ja, hat mich nicht abgeholt oder überzeugt.
Spannend. Für mich ist das tatsächlich, deshalb bewegt mich das auch so, wie das gerade bei so einer frischen Sichtung ist und gerade in der heutigen Zeit ist, wenn man das Ding guckt. Für mich war das damals wie ein Fremdkörper, für mich ist das heute wie ein Fremdkörper. Denn gerade diese Szene, die du angesprochen hast mit der Metalband, die da so richtig geile Mucke macht und da ist eine Tanzszene, die ich persönlich eigentlich noch lieber mag als die Pulp Fiction Tanzszene. Ich finde das so geil, wie die da tanzen und plötzlich unterbricht er diese Band und dann spielen die diesen völlig einlullernden Elvis-Song, wo ich jedes Mal nur denke, what the fuck? Gib mir die schöne Musik wieder zurück. Was ist denn hier los? Deshalb frage ich mich da immer wieder, wie wirkt das denn auf andere? Weil, also ich bin jetzt auch nie der größte Elvis-Fan gewesen. Das werde ich auch nicht mehr werden. Und ich finde halt die Rolle, die er da spielt, die Rolle von Sailor, ziemlich cool. Aber für mich jetzt diese Elvis-Mucke, diesen Einschlag, das ist mir das ist einer meiner wenigen Kritikpunkte, die ich habe, weil mir das ein Schritt zu viel ist. Fred, jetzt schwenken wir mal zu dir. Wie siehst du das denn gerade, diese Elvis-Kontroverse?
Die Elvis-Gate. Es ist auf jeden Fall ein Fremdkörper. Ich wäre, und vor allem im Kontext mit dem, mit oder im Kontrast zu der Metalband, da habe ich mich auch gefragt, was ist jetzt die Absicht dahinter? Und vor allem finde ich es eher dann erstmal witzig, zu einer Metal-Band, die gerade auf der Bühne steht, zu sagen, ihr kennt doch Elvis und ihr kennt doch den und den Song, spielt mal schnell. Das ist, möchte ich gern die Metal-Band sehen, die da schnell vor allem so einen für mich als jemand, der Elvis tatsächlich ein bisschen mehr mag als ihr, jetzt kein krasser Fan ist, aber ich mag schon ein paar Songs von dem, aber den Song, den die da spielen, Love Me oder sowas, den kenne ich nicht mal. Der Kontrast war einfach furchtbar. Es war unglaublich, es war extrem unglaubwürdig. Was aber ja zum ganzen Film, wo man ständig ja wieder vom Kopf gestoßen wird mit Absurditäten, sich dann eben so anfühlt wie, okay, das soll jetzt eine Absurdität sein. Und es ein Hauptkritikpunkt von dem Film, an dem Film, den ich insgesamt habe, ist eher, dass genau ich bei dem Film nicht weiß, ob es bei dem Film manchmal nur um Absurditäten geht als Selbstzweck. Und das ist eine der Szenen, kleine der ersten Szenen in dem Film, die mich da so ein bisschen mit der Nase draufstoßen, wo ich denke, warum? Das hätte man auch anders absurd, aber passender machen können. Also es einfach nur für irgendwie einen Effekt oder weil es irgendwie cool anfühlt, dass da Elvis so als Schablone mit genutzt wird.
Ja. Ich finde die Regieanweisung von David Lynch bei der Szene fand ich sehr spannend, der die Szene aufgelöst hat und steht neben den beiden Schauspielern und sagt dann, du machst jetzt hier die Pommesgabel, also hier Evil, die Teufelshörner mit den Fingern. Danach ist alles still und dann sagt er zu Nicolas Cage, und dann machst du hier deine Magie hier. Und er hat ja auch selber gesungen. Also das ist ja seine Stimme, die wir da hören. Da muss ich natürlich schon sagen, das war tatsächlich dann sehr beeindruckend. Aber in Summe, ich kann euch nur zustimmen, also ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, why? Also ob das Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das war mir auch von Anfang an schon klar, dass das alles keinen Sinn macht. Also das hat mich auch nicht gestört. Aber ich fand es halt auch einfach irgendwie unnötig. Aber ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einer Meinung. Ja. So kontrovers ist es doch gar nicht.
Das ist wirklich nicht so kontrovers. Wie sieht's denn mit den Zauberern von Oz aus, Basti? Ist das denn kontrovers? Wie haben dir die Zauberer von Oz-Einschläge hier gefallen? Kennst du dich überhaupt aus mit dieser ganzen Zauberer von Oz-Nummer?
Klar, natürlich.
Ja, das heißt ja klar, natürlich.
Ja, nee, ist wirklich, direkt nach der Wende haben wir wirklich den Zauberer von Oz gesehen, auch ein paar Mal. Und wir fanden das total weird, weil das war wie so eine fremde Kultur, nie gehört, wir kennen deutsche Märchen, Grimms Märchen oder sowas halt. Aber der Zauberer von Oz wirkt dann wirklich echt wie so ein David Lynch-Film, also, ne? Denkst du, was passiert denn da? Was ist denn das für eine merkwürdige Geschichte? Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich echt alles geblickt habe. Und hier in dem Film ist mir das sofort sofort aufgefallen. Du wirst hier überall an allen Ecken und Wegenden wirst du auf den Zauberer von Oz wirst du aufmerksam gemacht. Und da war mir schon klar, okay, so irgendwie Road-Movie und die sind jetzt tief in dem Rabbit Hole da drin und so. Das habe ich schon irgendwie so verstanden. Dass der das aber nicht komplett so durchzieht und so komplett metaphorisch ausspielt alles. Ja, also ich hab's gemerkt, aber es ist nicht zu hundertprozentig so ausgearbeitet, so wie das jetzt zum Beispiel in Guillermo del Toro machen würde oder so, sondern er behauptet eben halt, hey, das finden wir geil, da müssen wir die Hexe dreimal zeigen, wie sie auf dem Besen halt reitet, das ich immer geil finde, weil es halt einfach drüber ist. Aber so richtig mit den Themen aus Alice im Wunderland oder nicht Alice im Wunderland, der Zauber von Oz, macht er ja gar nicht viel.
Ja, ich fand es auch, dass es einfach, es hat irgendwie keinen richtig tieferen Sinn in dem Film, der sich durchzieht. Das ist irgendwie so einen nett einfach mit reingeworfen. Schön fand ich aber, was mir erst beim zweiten Mal wirklich aufgefallen ist, die Stelle, wo Willem Dafoe, Laura Dern, also Bobby Peru, die Lula bedrängt. Da wird danach gezeigt, wie sie ihre roten Schuhe aneinander schlägt. Und da dachte ich mich zu erinnern, dass das doch, war doch beim Zauber von Oz dieses Schuhe aneinander schlagen, damit ich nach Hause komme.
Ja, genau.
Und das in dem Moment dachte ich, okay, jetzt macht es für mich irgendwie im Gesamten dann doch so ein bisschen Sinn. Und vertieft die Szene da ein bisschen. Und eben nicht so plakativ wie mit der Hexe, die so LSD-traummäßig neben irgendwo rumfliegt, sondern da hat es mir gefallen. Aber ansonsten hat es, glaube ich, ist es nur so ein Farbtupfer in dem Film, der mit reinkommt.
Genau. Das ist gut, Farbtupfer klingt gut.
Ich konnte mit diesem ganzen Zauberer von Oz-Einschlag, als ich den das erste Mal gesehen habe, und das ist viele Jahre her, überhaupt gar nichts anfangen, weil ich halt diese Verbindung, ich habe den Film nie gesehen, ich kannte das Material gar nicht, ich habe halt verstanden popkulturell, dass das hier drin steckt, ne? Aber ich habe es nicht greifen können und mir war dann diese märchenhafte Komponente, als ich den da zum ersten Mal irgendwie vor meinen Augen hatte, war mir einfach viel zu viel. Da ist so mein Verstehen und auch so mein Mögen des Ganzen erst später gewachsen. Auch wenn ich finde, dass das immer noch nicht ganz rund ausgespielt ist, nicht so rund wie manch andere Dinge in anderen David Lynch Filmen ausgespielt sind. Ich finde, das ist hier so ein bisschen halbfertig reingearbeitet. Genau. Irgendwie ganz cool, aber irgendwie fühlt es sich nicht rund an oder nicht ganz stimmig an. Ich kann es gar nicht genau greifen. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder was mich fasziniert, dass er das so reingeschmissen und auch so reingeschrieben hat in dieses ganze Ding. Fred, wie funktioniert für dich diese Liebesgeschichte zwischen Sailor und Lula? Wie funktioniert die Anziehung zwischen den beiden, der Sex, das Ganze? Was macht das mit dir, wenn du das siehst?
Das ist schwierig, weil ich beide irgendwie nicht so sympathisch finde, sondern okay. Interessant.
Führ das bitte aus.
Ich kann mit beiden nicht connecten, weil die weit ab von meiner eigenen Mentalität sind und finde, dass, also ich gucke da wirklich von außen drauf, ohne wirklich mitzufühlen. Fühle mich aber an andere Filme erinnert. Also ich meine, in Perdita Durango, wie ist der?
Perdita Durango.
Perdita Durango. Haben wir das ja überspitzt, was ähnliches. So eine ganz exzessive, also Amour Fou, wie es so schön heißt, Geschichte. Also so eine wilde, obsessive Liebe, die einfach drüber ist und ins Extrem geht. Und ja, es schaut sich halt an wie ein Zirkus, also wie eine Show, den beiden zuzuschauen. Irgendwie verstehe ich das und irgendwie ist es glaubwürdig und gleichzeitig aber wie eine Bühnenshow. Also es ist ganz schwierig zu fassen. Fühlt sich an, also als wenn man auch wirklich Menschen aus einem schwierigen Klientel, die es als Kind schwierig hatten, in einem schwierigen Umfeld sich bewegen und aufgewachsen sind, wovor ich zum Glück bewahrt wurde, als wenn man dazu schaut, mit was die zu strugglen haben, um sich selbst zu behaupten, zu beweisen und gleichzeitig dabei aber total drüber eben agieren. Und es macht Spaß, dabei zuzuschauen. Und ich auf einer Metaebene bin ich da dabei und wünsche denen alles Gute. Aber mit dem Herz bin ich nicht dabei, wenn ich den zuschaue.
Okay. Ging dir das genauso, Basti?
Ja, exakt so. Das war, ich habe eigentlich mit fast keinem in diesem Film connected. Mit denen ich connected habe, war tatsächlich Harry Dean Stanton.
Ja.
Also der hat mich emotional komplett erwischt. Der hat mich da wirklich abgeholt, wenn er dann noch sich dein Tränchen verdrückt. Ich habe dann das komplett abgenommen. Wo kommt denn das auf einmal her? Also wirklich die Stanton-Walsh-Regel, die geht immer auf. kennt die Stanton-Walsh-Regel, oder?
Ja, aber wiederholst du nochmal. Klar.
Die Stanton-Walsh-Regel besagt, dass wenn irgendwo Harry Dean Stanton oder J.T. Walsh in einem Film mitspielt, kann dieser Film per se nicht schlecht sein. Und dass er hat es wenigstens geschafft, Nicolas Cage und Laura Dern, sie haben mich emotional null abgeholt. Ich habe denen aber gerne dabei zugeschaut. Ich habe die gerne angeschaut, wie die beiden miteinander agieren. Also das war ja irgendwie wie ganz schön krass, dieses ganze Körperliche. Und das fühlte sich irgendwie echt an und trotzdem gespielt. Ich kann das ganz schlecht in Worte fassen.
Interessant.
Du wusstest, dass die das spielen, aber trotzdem, also ich kann das honorieren, dass sie das so gut gespielt haben, dass es wie echt aussehen könnte. Mhm. Aber ich wusste ja, dass es spielen. Und dann sind die Charaktere so ganz merkwürdige, also gerade die beiden, wie Alter Egos von David Lynch. die sich miteinander unterhalten halt einfach nur. Und ich fand das total geil, weil die rauchen die ganze Zeit, die harmonieren, da gibt es relativ wenig Reibungspunkte und selbst wenn es sozusagen so eine Halbkonfliktsituation gibt, wo der Nicolas Cage sagt, dass er ja eigentlich den Vater kennt und sowas halt, wo es hätte eskalieren können, gibt es einen externen Konflikt, aber keinen internen in diesem Couple eben halt, sondern die vertragen sich, die sind auf einer Wellenlänge. Das sind zwar alles Behauptungen, aber irgendwie ist, das schleift so vor sich hin und das ist nett anzuschauen. Das heißt also, die beiden führen mich so durch den Film, aber da gibt es keine Konflikte und keine echten großen Gefühle. Also nicht welche, die ich abkaufen würde. Udo, wie ist es bei dir? Wie siehst du das? Du glaubst denen das?
Da bin ich wirklich auf der Seite von, ich kann da wohl am meisten connecten. Jetzt nicht, weil die mir unbedingt charakterlich in irgendeiner Weise nah sind oder meinem Umfeld oder so. Das ist nicht der Fall, aber ich kann denen das auf jeden Fall abnehmen, was da zwischen denen passiert. Und vor allem spüre ich da wirklich eine Chemie. Und außerdem kommt vielleicht noch dazu, also ich ganz oft in Filmen habe, dass ich Sexszenen jetzt nicht unbedingt spüre, ne, dass ich die nicht irgendwie prickelnd finde oder sowas. Und David Lynch schafft das hier aber, dass die mir sehr gut rüberkommen. Also dass ich wirklich da eine Nähe spüre zwischen denen und dass ich da auch wirklich eine Leidenschaft spüre und auch wirklich so ein Fallenlassen spüre. Und das habe ich selten in Filmen, in Spielfilmen, dass das so passiert. Und fand das hier wirklich toll gemacht, sowohl darstellerisch als auch eben wirklich kameraseitig beziehungsweise regieseitig. Das spielt ja für mich alles sehr gut zusammen und passt und funktioniert. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Szenen, wo die Gespräche passieren und wo einfach alles überzeichnet ist, wo einfach alles drüber ist. Und das sind Szenen, die ich wahnsinnig mag, aber da sehe ich das Theaterhafte auch, ne? Also, aber trotzdem sind das ein paar von meinen Lieblingsszenen. Zum Beispiel die, wo sie im Auto sitzen, beziehungsweise er ist hinten und pennt eine Runde und sie fährt und schaltet so im Radio rum und hört im Endeffekt das, was ich in dieser Textpassage aus dem Buch vorgelesen habe, nämlich, dass die ganze Welt irgendwie vor die Hunde geht und rastet dann irgendwann nach dem dritten Sender aus, weil in dem Radio, wie nennt sie das, fucking Night of the Living Dead, und hat da keinen Bock mehr drauf und springt raus und schreit ihn wach, dass er gefälligst Musik anmachen soll. Das finde ich so geil, wie er Musik anmacht. Plötzlich dröhnt der Trash-Metal durch. Er macht einen wahnwitzigen Sprung aus diesem Auto mit Überschlag und fängt an, seinen Nicolas Cage-Tanz abzuziehen, der eigentlich aussieht wie aus irgendeinem ziemlich miesen Kampffilm. Und sie zappelt dazu ab. Das ist eine Szene, wirklich, ich finde die großartig. Die könnte ich irgendwie 5-mal hintereinander gucken und freue mich dran. Mhm. Das ist natürlich völlig drüber. Komplett theaterhaft. Wirklich massiv. Aber dennoch, wenn ich so diesen ganzen Film von vorne bis hinten angucke und mir diese Liebesgeschichte ansehe, ist das wirklich was, was für mich funktioniert.
Also zum Ende muss ich sagen, finde ich, funktioniert es besser als zu Anfang, um da reinzukommen.
Ja.
Also spätestens ab dem Moment, wo sie, Achtung, Spoiler, schwanger ist, dann merkt man so, okay, hier ist eine echte Bedrohungslage da. Hier entwickelt sich was auch in dem Charakter. Also da passiert auch endlich mal wirklich was mit dem Charakter. Dann funktioniert das halt auch. Und deswegen mochte ich dann auch dieses total überzogene Happy End zum Schluss.
Mhm. Kann ich verstehen. Basti, wie empfindest du denn so die Rolle von Lulas Mutter und auch die Rolle der anderen Nebenfiguren? Du hast Harry Dean Stanton schon erwähnt. Wie empfindest du, was die Mutter da tut, von Diane Ladd gespielt? Und generell gibt's Nebenfiguren, die dir noch am Herzen liegen oder besondere Momente für dich haben, neben Harry Dean Stanton?
Also die Mutter, also sowohl die Mutter von Laura Dern als aber auch von Lula, gespielt von Diane Ladd, ist für mich so der heimliche Star des Films.
Okay.
Weil die so krass antagonistisch ist, die hat eine Ausstrahlung, die ist das absolute Filmbiest schlechthin. Und die ist so abgründig, die ist so falsch, die ist so durchtrieben. Und hat trotzdem irgendwo noch so ein paar emotionale, zerbrechliche Seiten in ihr. Aber auch sie hat wahrscheinlich ein riesengroßes Paket noch irgendwie zu tragen. Warum sie so durchtrieben ist, das wird man nicht rausfinden. Auf jeden Fall ist die total kaputt. Und das transportiert die. Und ich habe die so richtig schön gehasst in dem Film. Es hat Spaß gemacht, die zu hassen. Das war wirklich gut. Und da muss man auch wirklich sagen, dass Lynch sie super ambivalent eben halt auch gezeichnet hat. Sie wahnsinnig attraktiv aufgebauscht hat. Also es war total übertrieben und trotzdem sah das irgendwie auch noch gut aus. Also es war so ganz merkwürdig übertrieben und ich finde, das hat mich komplett wirklich umgehauen. Also die hat echt Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt noch über Willem Dafoe reden müssen, denn Willem Dafoe ist eben halt genauso jemand, den hast du in deinem Film und du weißt, warum du ihn hast und der macht dann seine Willem Dafoe-Sachen, weil auch er hat mich hier in seiner Rolle als Bobby Peru komplett abgeholt. Mhm. Also das ist geil. Und mit dieser ekelhaften Zahnfleischprothese, die sie denn da reingedonnert haben. Ah, alter Vater, ist das widerlich. Das war auch super. Ich habe auch ein schönes Interview mit ihm gesehen, wo er darüber redet, wo die kurz überlegt haben, wie könnten sie das anlegen. Und da kam halt David Lynch mit dieser Prothese halt an und sagt so, das musst du dir halt reinmachen. Da guckt er den an, wie, was soll ich denn jetzt damit? Guck dich im Spiegel an und dann sag mir morgen, was du davon hältst. Und dann hat er seine Figur dann verstanden mit dieser Prothese. Und das fand ich halt einfach ziemlich geil. Er redet sehr positiv, wie die meisten Leute, über David Lynch. Mhm. Und ja, das sind so meine, ich sag mal so, die drei Highlights in den Nebenrollen, also Diane Ladd, Willem Dafoe und Harry Dean Stanton. Obwohl man auch Crispin Glover, Isabella Rossellini oder eben halt auch den, wie heißt der Typ, der den Santos spielt, G.A. Freeman, die haben auch was. Also bis in die kleinsten Nebenrollen hat das echt Spaß gemacht. Oder dieser weirde Typ mit dieser komischen Stimme.
Oh ja, dem Quieken, ne?
Ah ja, der
dem Schweinchenquieken am Anfang, dieses Wii. Ja, ja.
Genau, also habe ich wahnsinnig viel Spaß gehabt, aber ja, das ist so mein Ranking.
Mhm. Fred, würdest du da was ergänzen wollen?
Nein, schließe ich mich komplett an. Willem Dafoe vor allem ist herausragend. Das ist, glaube ich, der am meisten raussticht von den Nebenrollen. Und
hat er denn auch mit der Synchro funktioniert?
Ja, ich fand die Synchro jetzt gar nicht schlecht. Die ist mir nicht schlecht aufgefallen. Ich hatte teilweise war es nicht lippensynchron und da weiß ich nicht. Manchmal habe ich Probleme bei der Absprache von meiner Anlage und dem Fernseher, ob das daran lag oder ob das tatsächlich nicht lippensynchron war. Aber das war das Einzige. Ansonsten hat mich da gar nichts gestört. Hat alles gepasst. Okay. Ich kenne natürlich auch nicht das Original und weiß nicht, was mir verloren gegangen ist eventuell. aber
ja, das solltest du auf jeden Fall irgendwann nochmal nachschauen, weil es war wirklich eine Freude, wie er da spricht, denn das macht er wirklich. Allein wie er seinen Namen immer wieder ausspricht, man merkt richtig, wie viel Spaß er daran hat, seinen Namen immer wieder zu nennen. Ist Barbie Peru. man merkt, er hatte einfach richtig Bock auf diese Rolle. Er hatte auch richtig Bock auf diesen Film. Das spürt man raus. Ich würde da noch den kleinen, aber wirklich schönen Auftritt von Jack Nance, auch einem David Lynch-Veteran, siehe Eraserhead und so, würde ich ganz gern noch erwähnen und auch, weil ich den Auftritt mag, auch wenn er sehr kurz ist, die Sherilyn Fenn, auch Twin Peaks und so, die spielte ja auch eine ganz kurze Seitengeschichte mit diesem Autounfall, was ich irgendwie mag. Mhm. Ich finde, das sind so kleine skurrile Einwürfe. Aber ja, ich hätte wirklich auch Crispin Glover genannt, weil also ich liebe es, ihn zu sehen. Ne? Crispin Glover, vor allem kennt man ihn ja von Back to the Future, wo er ganz, ganz großartig spielt, aber auch Freunde der Freitag der 13. Reihe kennen ihn natürlich auch daher. Ich sehe ihn immer gerne und auch wenn er hier eine Screentime von, ich glaube, unter 2 Minuten hat, finde ich ihn großartig und wirklich denkwürdig und das ist auch was sich bei mir völlig einprägt, wie er hier spielt. Allein diese Sandwich-Szene, aber auch die Szene draußen mit diesen Bewegungen, mit dieser Hose und so. Ich finde also wirklich fantastisch auf den Punkt gebracht, auch wenn es immer nur ein paar Sekunden sind. Wahnsinn, was dann ein versierter Schauspieler wirklich aus so wenig Screentime, so wenig Material dann am Ende da irgendwie rausholen kann. Das ist, ich mag den Mann. Ich sehe den gerne. Basti, was fällt dir so in Richtung visuelle Ästhetik auf? Siehst du typische David Lynch-Dinge und was siehst du ansonsten noch?
Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht, dass der Film anamorph ist. Mhm. Also, dass sie den anamorphisch gedreht haben. Das klassische Seitenverhältnis 2,35:1. Dachte ich mir so, oh cool, schön. Und du hast dann auch entsprechende Charakteristika dann im Bild. Das macht natürlich auch Sinn bei so einem Roadmovie, der zum Großteil natürlich auch in der Wüste spielt. Die David Lynch-Filme sind üblicherweise immer voll von Farbe oder von bestimmten Farben. Und hier hatte ich so den Eindruck, dass ich einen bunten Film habe, der wenig jetzt untereinander abgestimmt ist, was die Farben betrifft. Das kann natürlich jetzt auch am Bildmaster liegen oder so. Wie kann ich es am besten ausdrücken? Mich hat das Visuelle zum Großteil, wirklich zum absoluten Großteil, eher kalt gelassen. Mhm. Es war funktional. Das sah ganz gefällig und ganz, ganz ordentlich aus. Es war auch interessant, auch aufgelöst. Aber so insgesamt muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, mir hat das nichts gegeben. Da fehlte mir ein bisschen irgendwie Raffinesse. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber wenn ich mir zum Beispiel mal Holland Drive anschaue oder wenn ich jetzt Lost Highway sehe, die haben so einen bestimmten visuellen Stil, haben die. Und hier sehe ich das irgendwie nur im Format begründet, in dem Setting, in dem sich das stattfindet. Und dann ist das vor allem auch so ein klassischer, viel im Studio gedreht, also viele In-Szenen, harte Schnitte, Autofahrt draußen, wieder harte Schnitt, du bist wieder irgendwo drinne. Und habe das Gefühl, ich habe das alles schon ein paar Mal gesehen. Also was jetzt Beleuchtung und sowas betrifft oder Fahrten oder also Auflösung. Also irgendwie, wie als hätte ich die ganze Zeit die Produktionszeit gemerkt, als hätten die einen klaren, knappen Produktionszeitraum, da muss es runtergekurbelt werden und er hat sich dann überlegt, machen wir jetzt hier einen Zweier, machen wir hier einen Dreier, lösen wir das in 4 Einstellungen auf oder so, das, manchmal merkt man das dann halt schon. Ich kann dir die Frage echt nicht so richtig beantworten, weil der Film mich da jetzt nicht besonders abgeholt hat. Ich fand es halt ganz gut und gefährlich. Aber mehr leider halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht.
Ich glaube, dem Fred ging das anders, wenn ich den Einstieg da richtig gehört habe. Ne, du meintest das zumindest so auf die ersten Minuten bezogen, beziehungsweise auf die erste Hälfte. Wie hat es dir denn so im Ganzen gefallen, Fred, so rein visuell betrachtet?
Ich fand den Film eigentlich sehr schön anzuschauen. Vielleicht trifft es auch so, wie Basti sagt, gefällig. Jetzt, wo Basti das sagt, könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob irgendwo was wäre, was krass besonders schön war, also irgendwie herausstechend eine spezielle Lynch-Eigenschaft hat oder sowas. Aber ich fand, es gab sehr viele einfach schöne Einstellungen, gerade wenn die draußen waren. Und jetzt, es gibt auch ein paar, jetzt gerade wenn die drin sind, wo es ein bisschen flach wirkte und einfach nur, was, ja, das stimmt schon, aber ich hatte sehr oft das Gefühl, ach, das gucke ich mir gerade gern an, das Bild. Und ich denke am ehesten an die Roadtrip-Szenen da auch. Und typisch Lynch natürlich die Straße bei Nacht. Da das ist mir definitiv aufgefallen. Ich weiß, Lost Highway mindestens und ich glaube auch mal Mulholland Drive.
Ja.
Das auf jeden Fall, ja.
Yep, das ist so ein Lynch-Trademark. Und es gibt so ein paar Lynch-Trademarks, die hier auftauchen. Den hätte ich auf jeden Fall auch genannt. Es gibt noch eine Szene mit Santos, die mir gesondert aufgefallen ist, die ich sehr einprägsam fand, wo er einfach nur da sitzt und gerade das Telefonat mit der Mutter führt und dann da halt sagt, er will den Kerl auf jeden Fall abmurksen und dann auflegt. Das ist so eine arrangierte Szene, wie die auch eigentlich typisch ist für andere David Lynch-Filme. Ja. Da denke ich auch in Richtung Mulholland Drive. Auch da sehr unterstützt vom Badalamenti Sounddesign. Aber es ist auch von diesen, ach, wie heißt denn dieser Ältere mit den nackten Tanzenden und der auf dem Klo sitzt, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Aber mehrere Szenen von ihm, gerade in dieser Villa und dann mit dem im Hintergrund tanzen da die halbnackten Angestellten, da hatte ich auch dieses David Lynch-Feeling ganz stark und da musste ich auch, also es sind so, ich würde sagen, das sind alles irgendwie auch so Twin Peaks-Momente. Das fällt mir auf, dass ich dann auch wirklich viel an Twin Peaks, gerade an die ersten Folgen auch von David Lynch da denken muss. Weil mich die Einstellung der Kameras und auch so ein bisschen die Art und Weise, ne, das erinnert mich immer mal wieder an typische Dinge von ihm. Aber ich glaube, was das viel mehr macht mit mir, ist halt wirklich das Sounddesign und das spielt auch ganz, ganz viel die Musik von Angelo Badalamenti hier für mich die Rolle, die mich immer wieder in dieses Twin Peaks Feeling kurz reinzerrt und das nur durch ganz, ganz kleine Momente, ganz kleine Elemente, durch diese düsteren Synth-wabernden Klänge, die da auftauchen. Genau. Ist dir das auch aufgefallen, Fred?
Ja, definitiv. Aber auch prinzipiell der Soundtrack ist schön. So dieser Film-Noir-Jazz, der da teilweise kommt und natürlich dieser Kontrast-Metal und ein paar klassische Sachen, die da mit drin sind. Das, also ja, der ist relativ wild und natürlich Rock'n'Roll-Sachen und Soundtrack natürlich. Eins meiner Lieblings-Pop-Songs hat ja dadurch überhaupt erst Berühmtheit erlangt, Wicked Game. Großartiges Lied, das ich in vielen Versionen sehr mag.
Cool. Basti, was möchtest du zum Sounddesign, was würdest du gerne ergänzen?
Ich möchte gerne noch was, weil du sprachst es ja von uns von Bild. Ich habe das jetzt eher so ein bisschen so auf Kamera und Licht vor allen Dingen auch gemünzt. Ich hatte auch ähnlich wie auch die Twin Peaks Momente. Und wenn du jetzt sagst, so Sounddesign, ich muss jetzt hier mal die Second Unit mal loben, weil die haben vor allen Dingen auch diese ganzen Zigarettenanzündszenen, die es hier zu Tausenden hier in diesem Film gibt, Feuerszenen gedreht. Die sehen fantastisch aus. Ach, die sehen ja wirklich so fantastisch aus. Das ist toll in den Film gebracht. Und die funktionieren vor allen Dingen nicht nur, weil sie visuell gut funktionieren, sondern weil das Sounddesign ziemlich geil ist. Also wie hier oft das Zippo geschnipst wird und an und aus und so kleine Details. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Auch beim Laufen, das ist mir aufgefallen, wie cool die das immer alles gemacht haben, dass das so authentisch klingt und nicht so drüber geschmatzt. Also das hat mir wirklich echt gefallen und es gibt vor allen Dingen, was jetzt Musik betrifft, da gibt es wirklich sehr viele fragwürdige Entscheidungen, das kann ich schon mal sagen. Also der Score von Badalamenti, erwartbar gut, fand ich an einigen Stellen passend und im nächsten Moment halt scoreseitig denke ich so, was hat er denn da jetzt gemacht, warum? Also ne, nochmal Elvis oder dann kommt schon wieder dieses Thema von der Metalband und es ist immer dieser gleiche Song und immer ohne Gesang. Da habe ich mich schon Fragen gestellt, why, warum, aber mir geht es wahrscheinlich allgemein so, Metal in irgendwelchen Filmen fühlt sich meistens bei mir wie ein Fremdkörper an und das, obwohl ich Metal höre, aber das ist sowas richtig unkinohaftes Metal und wenn du es einbringst, dann muss das wirklich echt passen oder zum wirklich Kontext passen und das soll aber hier kontrapunktiv sein und da muss ich wirklich sagen, ist nicht ganz meins. Aber Sounddesign hat mir gut gefallen, passt echt gut. Also handwerklich ist der Film wirklich echt Bombe, das kann man schon mal sagen.
Ja, Ja, da würde ich absolut mitgehen. Also auch beim Sounddesign, so rein von den Geräuschen, ist mir wieder aufgefallen, dass David Lynch dafür ein unglaublich gutes Händchen dafür hat, wirklich unangenehme Soundeffekte einzuschmeißen. Und das passiert an allen möglichen Stellen, dass mich allein der Klang in eine Stimmung transportiert. Und also teilweise auch so gegenläufig zum Bild, zu irgendeinem wirklich hellen Bild von irgendeinem Gebäude. Und dann passiert dieser düstere Klang und ich werde sofort runtergezogen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das war kurz vor der Stelle am Ende, wo er in diese Falle geraten soll. Da wird das so angekündigt durch so eine Art düstere Fanfare. Das hat mich total erwischt. Und das jetzt auch beide Male, die ich den jetzt nochmal geguckt habe, die letzten Tage. Wahnsinn. Zu den Bildern wollte ich noch erwähnen, dass der Cinematograf hier, der Frederick Elms, für uns ein Altbekannter ist. Einmal, weil der auch ganz viele David Lynch Sachen gemacht hat. Aber also altbekannt im Sinne von, wir haben ja letztens auch über Jarmusch gesprochen und der ist auch einer von den Jarmusch Stammkameraleuten. Also der hat ganz viel mit ihm zusammengearbeitet, wie zum Beispiel bei Broken Flowers oder Coffee and Cigarettes, Night on Earth, Patterson und so weiter und so fort. Ja, also das ist einer, dem begegnet man immer mal wieder. Der hat ja wirklich schöne Bilder gezaubert, aber ich gebe zu, Richtung Basti, zu dem, was du vorhin gesagt hast, es ist ja schon viel handwerklich auch. Ne? Das ist, es gibt andere Filme von Lynch, die definitiv künstlerischer aussehen, die definitiv so einen anderen Noir-Einschlag nochmal mitbringen. Und der hier hat das nur in Momenten. So ein typischer Lynch-Moment, der mir noch eingefallen ist, ist auch dieser New Orleans kurze Jazz von dieser coolen Jazz-Lady, wo man auch merkt, ne, der Song stammt von Badalamenti und Lynch. Und das spürt man auch raus, das hört man auch raus. Und da geht das halt, ne, das sind immer diese Augenblicke, wo es dann so rübergleitet in dieses typisch Lyncheske, in diese Ästhetik, die man mit ihm auch irgendwie ganz oft verbindet. Die zwar nicht in jedem Film drin ist, aber halt in vielen Filmen drin ist. Fred, wie fandest du die Gewaltdarstellung hier in diesem Film, durch diesen Film hindurch?
Also die ist extrem, aber da wir uns ja 10, 20, fast 40 Jahre nach dem Film befinden, mittlerweile ist es, und man viel Extremeres gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber gegenüber Gewaltszenen ist man schon relativ abgestumpft. Also es schockiert mich nicht, sondern es ist halt jetzt, ich weiß, was das soll und die ist halt extrem. Und man hat schon Heftigeres gesehen und natürlich ist es im Kontrast zum restlichen Film und dazu, dass Nicolas Cage irgendwann Love Me Tender singt, ist das schon speziell, dass kurz vorher William Dafoe sich das Gehirn rausschießt und das dann da einfach so rumliegt oder dass in einem in Blut getränkten Raum ein Mann seine Hand sucht und der Hund damit wegrennt. Das ist halt, Gewalt mit Humor gepaart, was man jetzt, wie gesagt, auch schon kennt und wo da vielleicht Lynch auch ein großer Vorreiter war, der das überhaupt erst möglich gemacht hat, dass das jetzt so normal geworden ist und wir das schon öfter sehen konnten. Insofern ist es schwierig, das zu sagen, aber auf eine gewisse Weise macht die Gewalt Spaß zu schauen, weil sie eben so aus filmischer Sicht eben über einen so einbricht und so übertrieben ist und so, also wie gesagt, wie mit dem Hund halt, mit der Hand, aber auch schon am Anfang in dem Kontrast, das ist irgendwie what the fuck und aber nicht, also die eine der beängstigsten und furchtbarsten Szenen ist eigentlich, wo William Dafoe als Bobby Peru, Laura Dern als Lula im Hotel beträgt, als sie schwanger ist. Das ist das ist ohne, dass da, also da wird natürlich auch schon leichte körperliche Gewalt, also, aber das, also im Vergleich zu dem restlichen, aber das erwischt einen viel mehr, als der ganze restliche, übertriebene, Tarantino-mäßige Blutsplatter irgendwas, Dingens. Der halt auf Spaß macht auf eine gewisse bösartige Weise.
Ja, ich finde auch, das ist ja halt herrlich überzeichnet und deshalb kann ich mit der Gewaltdarstellung hier auch sehr gut leben. Ne? Also du hast gerade den unangenehmsten Moment, hast du sehr gut benannt. Das ging mir ganz genauso, weil das da halt wirklich sowas unglaublich Reales hat und sowas unglaublich Übergriffiges hat und sowas Wehrloses auf ihrer Seite, was völlig ausgeliefert ist und das gerade auch noch Barbie Peru, der nur wirklich der größte Widerling in diesem ganzen Film ist, das ist halt wirklich so, oh, das spielt Defoe wirklich fantastisch. Ich nehme dem das total ab, diese ganzen Allüren, die er da hat, aber auch so ein bisschen dieses Durchgeknallte, dieses Unberechenbare, dieses Psychopathische, was da irgendwie mit drin steckt. Ne? David Lynch ist in diesem Film im ersten Cut zu weit gegangen. Und da gab es Testvorführungen. Wegen einer Szene sind da irgendwie hunderte Leute aus den Testvorführungen rausgegangen. Und das ist eine Szene, wo es eigentlich um Harry Dean Stanton geht und um sein Ableben. Weil die Szene, die hier weggeschnitten ist, die war ursprünglich länger, wo ihm auch der Kopf komplett weggeschossen wird. Und das war anscheinend so heftig, diese Kombination, aus ihm wird der Kopf weggeschossen und danach küssen die da nochmal derbe rum. Also die von, wie heißt die, Grace Zabriskie verkörperte Frau mit ihrem Kompagnon, der da unterwegs ist. So, und also die Szene scheint als so viel too much gewesen zu sein, dass Lynch da wirklich schneiden musste, auch wenn er das nicht unbedingt gerne wollte. Generell finde ich auch, der Film hat es unglaublich auf Köpfe abgesehen, oder Basti? Siehst du da irgendein Symbol drin?
Also würde ich schon sagen, und das ist mir auch aufgefallen, dass man halt, am Anfang wird der Typ auf den Kopf geschlagen, der schießt sich den Kopf weg. Also ja, das ist mir auch aufgefallen. Und es bedeutet bestimmt irgendwas, aber ich kann ja nicht sagen, was das bedeutet, aber es bedeutet auf jeden Fall irgendwas. Und ganz besonders für David Lynch, ich würde vielleicht einfach die Frage zurückstellen an dich. Hast du da irgendwas gesehen, was in dem Film vor allen Dingen auch irgendwie auftaucht? Weil ich habe das Gefühl, der Film gibt mir nichts in der Hand, damit ich mir das selber erklären könnte, warum der Kopf da jetzt so eine wichtige Rolle spielt.
Tja, ich kann das leider auch nicht greifen, deshalb dachte ich, ich bin so schlau und frage erstmal euch und kann dann da was draus ziehen, weil ich habe es durch den ganzen Film durch bemerkt und ich habe aber auch nicht gefunden, was es bedeuten soll. Also was, warum gerade immer wieder der Kopf? Aber das ist so eindeutig. Es geht immer wieder drauf auf die Köpfe. Fred, hast du irgendeine Idee für uns?
Ja, aber keine, die in die gleiche Richtung geht. Also prinzipiell habe ich irgendwann mit Lynch auch abgeschlossen, weil ich genau vor dem Problem stand, auch bei Mulholland Drive zum Beispiel, ne? Also wo es auf die Spitze treibt. Lynch gibt uns Rätsel auf, weil er halt relativ konsistent so einzelne Sachen auf mirakulös wiederholt, dass man denkt, sie müssten was bedeuten. Mhm. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, nachdem man auch jede Menge Foren durchwühlt hat, um vielleicht von anderen Leuten die das zu hören, dass bei Lynch, glaube ich, genau das, dieses Rätsel aufgeben und dieses surreale, einfach wirre, abstrakte Bilder im Kopf entstehen zu lassen, ist eben wichtiger, als dass es eine Bedeutung hat. Oder wirklich eine wahnsinnig tiefgreifende. Und wenn ich auch jetzt zu dem Film so einiges gelesen hatte, waren so viele Sachen wie eben, ja, ich stehe halt auf Zauber von Oz, baue ich halt mit rein. Also soll ja so in der Art ein Kommentar auch gewesen sein. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, also noch bevor ich den Film kannte, auch nur durch die anderen Filme, oder war zu dem Schluss gekommen, dass dass da viel einfach nur Genuss am Schrägen ist, ohne dass es eine Bedeutung hat. Er das aber relativ konsequent durchzieht. In dem Film sind ja viele so eine Sachen drin. Es sind mehrfach tauchen Leute mit Krücken auf. Warum? Aber es gibt keinen Hinweis oder es gibt auch keine Verbindung. Also man kann sicherlich irgendwas reindeuten, wenn man möchte. Dieser Film hat ja sehr viel mit, was eindeutig ist, Sittenverfall und alles geht den Bach runter. Das hat der Film an ganz vielen Stellen und da kann man vielleicht irgendwas da sagen, das sind verstärkende Bilder oder sowas oder dass das alles schlechte Menschen sind, die bestimmte Sachen zur Schau stellen. Ja, also leider keine auflösende Antwort, sondern eher die resignierende, dass ich glaube, Lynch spielt mit uns.
Verstehe.
Ich möchte da bloß gerne anknüpfen zu dem Anker, den ich am Anfang gelegt habe, wo ich gesagt habe, die Masterclass von David Lynch.
Bitte.
Er selber hat in dieser Masterclass, das werde ich nicht vergessen, hat gesagt, wenn du ein Drehbuch schreiben willst, dann schreib einfach random 60, 70 Szenen. Die müssen nichts miteinander zu tun haben. Einfach eine Szene schreiben, dann schreibst du irgendeine andere. Und danach haust du die einfach alle zusammen und versuchst miteinander zu verbinden. Mhm. Und so macht man einen Film. Das hat er gesagt.
Genau.
Und ich fand das in dieser Art und Weise, wie er das gesagt hat, wie er an diesem Tisch so sitzt und diesem süffisanten Grinsen, habe ich das die ganze Zeit in diesem Film gesehen. Mhm. Nur gibt es hier einen feinen Unterschied. Er hat das Drehbuch nicht geschrieben. Es ist eine Drehbuchvorlage. Und er macht aus dieser Drehbuchvorlage so ein bisschen so, ich sag mal so, seine verklausulierte oder Lynch-eske Version. Hättet ihr mir vorher nicht gesagt und hättet das weggeschnitten, dass das ein Lynch-Film ist, hätte ich gesagt, hier versucht jemand wie Lynch zu sein, ohne an dessen Brillanz ranzukommen. Und das ist so ein Teil meines Fazits, was ich hier vielleicht vorwegnehme. Aber ich finde nicht, dass sich das so richtig echt aus tiefstem Herzen wie ein Film von Lynch anfühlt, sondern nur wie einer, der einer sein möchte. Mhm. Da sind ganz viele Versatzstücke aus Lynchs Schaffen drinne, die wir schon mal gesehen haben irgendwo, vor allen Dingen Blue Velvet und vor allen Dingen auch Twin Peaks, aber so richtig will diese Kombination aus diesem Source Material und diesem Style nicht so richtig bei mir aufgehen. Und deswegen war dann auch irgendwann so diese ganzen, ich nenne das mal vorsichtig, Angebote, die der Film uns machen will, unbefriedigend, weil der Film selber wiederum mir keine Anhaltspunkte gibt. Ein Gegenbeispiel wäre jetzt wirklich ganz, ganz klar hier Mulholland Drive. Da ist dieser Film logisch in sich schlüssig, da ist der aufeinander aufgebaut. Das geht wie so ein Zahnrad über, das macht alles Sinn. Das macht wirklich alles Sinn. Und hier habe ich so das Gefühl, naja, das funktioniert nicht. Er versucht hier eine stringente Handlung zu distracten. Und das hat bei mir nicht so ganz funktioniert.
Stimmt, den Eindruck macht das. Ne? Als wäre da eigentlich halt diese ganz stringente Rahmenhandlung und er versucht es irgendwie lynchartig auseinanderzunehmen. Und an manchen Punkten funktioniert das ein Stück weit, aber an anderen Punkten funktioniert das eben nicht. Das ist auch der Grund, also ich verstehe auch, was du gesagt hast, Fred, aber ich mag ja gerade genau diese Sachen und das ist das, weshalb ich zu Lynch immer wieder zurückkehre und was mich bei ihm so fasziniert und immer wieder kriegt und weshalb ich seine Filme auch immer und immer und immer wieder gucke. Aber ich habe eben wie jetzt bei dieser Nummer mit dem Kopf, deshalb fand ich dieses Beispiel so schön. Hier gibt es viele Beispiele in diesem Film, ne? Aber da habe ich ein ganz anderes Gefühl dabei als bei diesen anderen Einsprengseln, wie jetzt zum Beispiel mit den Krücken oder eben andere Sachen, die man sonst so aus seinen anderen Filmen kennt. Ich habe hier irgendwie ein anderes Gefühl dabei, dass diese Kopfgeschichte tatsächlich irgendwie was aussagt und eben nicht irgendwie so ein Sprengsel ist oder wenn dann nicht so ein geglückter Einsprengsel ist. Da schafft es nicht die gleiche Tonalität und hinterlässt mich da einfach deshalb so ein kleines bisschen ratlos schlussendlich. Ist diskussionswürdig, definitiv. Und davon gibt es so ein paar Punkte in diesem Film, wo man halt die Augenbraue hochzieht. Ich hatte das auch, Basti, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, mit dieser Musik, die immer wieder auftaucht, diesem Metal-Gewummer, was immer wieder auftaucht, was ich eigentlich total mag, auch an vielen Stellen total mag. Aber in dieser Summe war mir das too much, weil das immer wieder kommt und ich fragte mich irgendwann, warum kommt es denn jetzt schon wieder? Was will mir das denn jetzt sagen? Und nicht ein, was will mir das jetzt sagen, um den Film zu entschlüsseln? Ich brauche einen David Lynch-Film nicht zu entschlüsseln. Aber das ist halt, dieser Einsatz kommt mir too much vor an manchen Stellen. Einfach so ein, boah, das hätte ich jetzt hier nicht gebraucht. Und das kenne ich aus anderen Lynch-Filmen so nicht. Dieses, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und das hatte ich halt sowohl bei diesem Metal-Song, weil der mir ein paar Mal zu oft vorkam, als auch eben bei dieser Elvis-Kiste. Und bei dem Kopf fragte ich mich das auch, ob ich mir da nicht noch eine andere Varianz gewünscht hätte oder zumindest noch eben so einen richtigen Lynch-Einsprengsel, der mich dann komplett verwirrt oder mir eine Richtung weist, in die ich mich verrennen kann oder so. Und das passiert eben nicht. Da fehlt mir entweder was oder es ist mir was zu viel. Da kann ich gar nicht so richtig entscheiden. Lynch zeigt ja gerne mit seinen Filmen, und ich glaube, das wollte er auch hier, so eine Art das dunkle Herz Amerikas oder so ein bisschen die Schattenseite oder die umgedrehte Medaille Amerikas. Fred, funktioniert das hier? Siehst du das in diesem Film? Kannst du das hier erkennen?
Ich weiß, dass sie mir das zeigen möchte, auf jeden Fall. Das ist ja on the nose. Also gerade, wenn sie im Big Tuna sind. Aber auch, ja, auch, dass alle irgendwie Gangster sind oder gerade ein Porno drehen. Ja, also ich weiß nicht, ob es, also es funktioniert bei mir nicht als Kritik, sondern es kommt, oder es kommt nicht so an wie, da sollte ich mal drüber nachdenken, das verruchte Amerika, sondern es ist einfach zu drüber und zu plakativ, dass da diese Kritik geübt wird.
Basti, also, hat das bei dir mehr gewirkt?
Also was ich festgestellt habe, ist, dass die böse Gesellschaft eher so passiv wirklich am Rand steht. Beispielsweise zum Beispiel die Gang zum Schluss, ja, die haut dem zwar auf die Nase, übrigens sehr, 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 sehr geile Nasenprothese dann von ihm zum Schluss. Aber dann stehen die ja nur noch passiv da, wo er sich dann entschuldigt. Die Szene finde ich übrigens auch sehr stark. Und das fand ich so sehr symbolhaft sozusagen, dass sozusagen der Held des Films sich dann bei diesen Bösewichten dann eigentlich entschuldigt und dann davonkommt. So als Parabel auf das echte Leben. Du musst halt einfach nur allen Bösen da draußen Entschuldigung sagen und dann ziehst du dich wieder zurück und dann geht's wieder von vorne weiter. Also weil du überall aneckst. Und irgendwie so kommt mir das vor. Der mogelt sich das ein bisschen durch, aber wie Fred schon gesagt hat, ich sehe die Kritik nirgendwo. Er erwähnt das. Gerade die Radioszene, die wir uns schon angesprochen hatten im Audio, wo sie das halt 3-4 Mal hört und dann so fast schon hysterisch wird. Also sie möchte eben halt flüchten aus dieser Welt. Aber egal, wo sie hinkommt, die Welt ist dir um die halt drumherum. Das kann man schon sehen, ist aber nicht besonders herausgearbeitet. Muss ich aber sagen, braucht es aber auch nicht in dem Film. Also ich brauche in dem Film jetzt hier keine Gesellschaftskritik. Ich weiß, dass sie am Rand da ist, aber das ist für mich fein so. Mhm.
Ja, verstehe ich. Also ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, was Lynch sonst in anderen Filmen vertieft hat. Gerade in Big Tuna spüre ich das schon, dass ich hier so eine andere Seite von Amerika sehe. Und eben, dass ich dieses Lynch-mäßige Paralleluniversum, also so dieses verlotterte Amerika sehe. Ich fragte mich, was ist ein Porno in, was war es, Texas-Style?
Ja, aber
ich fragte es mich auch nicht gut genug, um das zu recherchieren. Ich habe es mich nicht getraut. Denn so wie er das sagt, scheint das was zu sein, was ich auch gar nicht so genau wissen will, vielleicht. Aber ich fand die Szene schon sehr eindrucksvoll, irgendwie durch diese schrägen Charaktere, die da passieren, durch diese wirklich, und das fand ich auch einfach eine sehr unangenehme Atmosphäre in diesem Lagerfeuer zusammen sein, ne, wo alle da irgendwie zusammenkommen und die Leute wirklich ganz seltsam drauf sind und man so eine latente Aggression in der Luft auch spürt, so eine latente Bedrohung, die von den Menschen wirklich ausgeht, wo man merkt, die sind alle irgendwie massiv unangenehm. Bevor wir Richtung Schluss schwenken, ich möchte gerne auch nochmal so ein bisschen auf diese ganzen Gangstergeschichten, die da im Hintergrund sind, das möchte ich zumindest mal erwähnen. Fred, das nimmt ja eigentlich einen gar nicht so kleinen Teil in diesem Film ein, so dieses Serienkiller, Privatdetektiv, Auftrag von irgendeinem Big Boss und so weiter. Kam das bei dir an, irgendwie?
Obwohl das so oft kommt, ist irgendwie die Liebesgeschichte und alles, was absurd ringsrum passiert, dominanter. Es ist irgendwie wie so ein Rahmen oder einfach so ein Grundgewebe. Es kommt nicht als richtiger Gangsterfilm in dem Sinne an. Auch weil der Film, glaube ich, so episodenhaft zerstückelt ist und da immer nur so einzelne Einsprengsel kommen. Es ist natürlich witzig, wenn man dann erstmal auch das durchdacht, oder was heißt witzig, es ist spannend, das erstmal so durchsteigen, also das ist ja mit bis so dieses Grunddingens verstanden ist im Film, dass die Mutter den Vater umgebracht hat, zusammen mit Marcellus Santos und Nicolas Cage dabei war, also wenn das dann so zusammengeführt wird, Stück für Stück, hat man so eine kleine Krimi-Gangster-Geschichte. Wer ist eigentlich schuld? Wie hängt alles zusammen? Und da hat man so kurz das Gefühl, in einem Gangsterfilm zu sein, wo alle irgendwie Intrigen sind und sich die Gangs halt untereinander versuchen auszuschalten. Aber ansonsten ist das irgendwie was sich durchzieht, ohne irgendwie das den Film zu einem richtigen Gangsterfilm zu machen, finde. Also nicht zu einem im Sinne von Gang, sondern eben dieses Road-Movie von den beiden ist, finde ich, das Prägendere, die Reise von den beiden mitzunehmen. Zumindest kam es bei mir so an, das war mehr das ziehende Motiv.
Mir fehlt da halt persönlich der Fokus und das höre ich bei dir auch ein bisschen raus. Ich finde, dass durch diese Masse an Figuren, die einem da präsentiert wird, finde ich das so zerfasert irgendwie. Ja. Und ich weiß da nicht, wo ich da hingucken soll, weil dann hast du einmal den Big Boss, der da einen Auftragsmord abgibt, du hast diesen Santos, du hast Perdita Durango, die da irgendwie auch kurz auftaucht, dann hat man diesen Privatdetektiv, der da unterwegs ist und so weiter und so fort, Bobby Peru, der da das ausführen soll und das ist so ein Ensemble, also in dieser Masse würde ich das halt bei einem Tarantino erwarten, der das wahnsinnig gut verweben würde. Ich finde, das ist Lynch hier nicht so gut gelungen, weil mir einfach Fokus fehlt. Basti, hast du mehr Fokus da gespürt als ich?
Also ihr habt es super auf den Punkt gebracht, obwohl ich diese Gangster-Welt aber trotzdem so als wichtigen Teil dieses Films wahrnehme. Also mir war relativ schnell klar, okay, bewegen sie sich eigentlich in einer Welt, die eigentlich nur aus Gangstern besteht, wo jeder irgendwie irgendwo Dreck am Stecken hat oder zumindest ein Kind oder ein Schwippschwager halt von irgendwelchen Gangstern ist, die noch aktiv sind. Und tatsächlich Laura Dern und Harry Dean Stanton sind die zwei einzigen, die da so ein bisschen rausstechen. Aber ansonsten, ich würde mich jetzt wiederholen, weil es ist ja genau der gleiche Punkt. Also ich finde diese Struktur von diesem Drehbuch, die wahrscheinlich irgendwann mal klar war, wird hier total zerfasert. Du hast es gerade gesagt, da. Nee, das kann nicht atmen. Das geht zahlt wirklich, wenn dann nur noch auf diesen Roadmovie-Moment ein und selbst der wird ja mehr oder weniger häufig unterbrochen.
Ja, absolut. Ich würde schon in Richtung Ende schwenken, außer ihr sagt, ihr habt ganz viele Punkte auf eurer Liste, weil sonst würde ich in so eine Art Fazit reingehen. Wie seht ihr das? Habt ihr ganz viele Dinge noch auf der Liste?
Ich glaube nichts, was unbedingt extra noch sein muss. Nö,
Nee,
nö,
ich
nö,
auch nicht.
nö.
Nun gut, denn das Gespräch ist kritischer verlaufen, als ich das erwartet hatte. Und das finde ich super spannend, weil ich gleich in meinem abschließenden Fazit, glaube ich, auch einige positive Punkte finden werde. Denn es ist tatsächlich so, dass ich den Film trotz allem, trotz aller Kritik, die hier geübt ist, sehr mag. Aber erstmal mag ich gerne wissen, Fred, wie sieht denn dein Fazit zu Wild at Heart aus?
Ich habe die erste Hälfte des Filmes sehr genossen. Die Optik, das Absurde, ich mag es absurd und es muss sich auch, es kann rätselhaft sein und es muss sich auch nicht auflösen. Es ist auch kein Problem für mich und ich finde es auch okay, vor allem in den anderen Filmen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Lynch das nur um des Spaßes halber macht und gar nicht mit ganz im tiefen Sinn. Aber bei dem Film ist es zu viel und es kommt nicht. Der Film verliert mich in der zweiten Hälfte, wo es einfach noch weiter absurd geht, aber irgendwie, wir hatten es ja, du hast es schon gesagt, zu viele Figuren, man kann irgendwie nicht mehr folgen. Wenn dann so diese Gangster-Story sich eben aufgelöst hat und klar ist, wie das alles zusammenhängt, und dann sind die aber dann noch in Big Tuna und so weiter, da kommen viele schöne Sachen noch, die aber einfach nochmal was Neues sind, nochmal zu viel, nicht wirklich zusammenhängen und einfach der Film kein rundes Ganzes ergibt. Ja, und das, ja, ich habe den Film insgesamt, mag ich ihn, vielleicht werde ich auch noch mal schauen. Ich finde, es sind viele schöne Einzeleinstellungen, einzelabsurde Situationen von Anfang bis Ende, die man rausgeschnitten einfach genießen kann. Viele schauspielerische Leistungen, die einfach herausragend sind. Der Soundtrack ist teilweise wunderschön. Es entstehen immer, ich finde, es ist wie ein, der Film ist wie ein großes Stimmungsgemälde, der aber nicht viel mehr als Stimmung bringt. Auf Dauer. Der nur so immer kurz mich reintauchen lässt und dann immer, wenn ich denke, okay, jetzt könnte ich jemandem folgen, kommt was Neues oder es wird umgeworfen und ja, ist dann irgendwann zu viel von allem. Und ja, der lässt mich dann ein bisschen mit so einer gemischten Stimmung zurück. Insgesamt.
Vielen Dank, lieber Fred. Basti?
Sehr gern geschehen.
Also, wenn mich mal jemand fragt, kannst du mal drei Filme zusammenstellen, die so Roadmovie zwischen zwei Pärchen Anfang der 90er darstellen soll, dann würde ich Wild at Heart nehmen, True Romance und Natural Born Killers und vielleicht noch so als Bonus noch Thelma und Louise. Aber die ersten drei, die ich genannt habe, die stehen so ein bisschen so in der Reihenfolge, vor allen Dingen halt auch was so bestimmte Sachen betrifft wie die Gewalt. Gewaltspitzen. Da ist ja hier Wild at Heart hat er den guten Anfang und Start gelegt. Und beim Sehen ging es mir eigentlich ziemlich genauso, wie es Fred gerade beschrieben hat, nur umgedreht, dass ich in die erste Hälfte nicht so richtig reingekommen bin und in der zweiten Hälfte dann dachte so, okay, hier passieren wenigstens ein paar coole Sachen. Auch wenn ich das Setting jetzt nicht so besonders mochte in Big Tuna, aber fand ich das ganz cool, dass sich dann dort die Lage dann zuspitzt, dass da mal endlich mal richtig was passiert, nachdem jetzt so langsam klar ist, was jetzt hier sozusagen to stake ist. Also ja, lange Rede, gar keinen Unsinn. Ich finde, der Film, der hat in so vielen Einzeldisziplinen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Als Film im Ganzen funktioniert er irgendwie nicht so wirklich und schon gar nicht als Lynch-Film. Da konnte ich das nicht so sehr genießen wie andere Filme. Ich mochte aber ganz viele Einzelleistungen eben. Ja, ich hatte schon gesagt, Harry Dean Stanton, Diane Ladd hat mich komplett abgeholt. Und so ein paar andere Sachen, weswegen ich dem auch so eine Bewertung bei Letterboxd gegeben habe, wo ich auch jetzt am Anfang des Gesprächs und teilweise mit drin dachte so, ah, das ist der Film, hatte das wirklich? Aber das sind, wie gesagt, so ein paar Einzelsachen, die mich komplett abgeholt haben, wo ich sage, so, okay, das hat jetzt so einen besonderen Stellenwert. Ob ich mir jetzt in die nächsten 10 Jahre nochmal anschauen werde, ich weiß es nicht. Dafür hat er mich zu emotional überhaupt nicht abgeholt. Aber so ein paar einzelne Auszüge würde ich mir dann doch wieder gerne anschauen. Also gerade auch hier mit Willem Dafoe, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Oder auch das Ende, was ich schon bereits erwähnt habe. Also alles in allem, ein interessanter Film in seiner Machart, aber hat mich persönlich eher kalt gelassen. Das tut mir sehr leid. Ich wollte ihn nämlich mögen, aber irgendwie so richtig ist der Funke nicht übergesprungen, obwohl das versucht hat.
Okay, danke dir, Basti. Ich habe auch Kritikpunkte und gehe da mit vielen Dingen, die ihr genannt habt, konform. Also, ne, ich habe es auch vorhin selbst erwähnt, dieses Zerfaserte, dieses Fokuslose in einem großen Teil dieser Handlung, was diese ganze Gangstergeschichte angeht, das ist immer wieder so ein Kritikpunkt. Da finde ich auch, verliert sich der Film manchmal und wird mir was zu lang. Aber was für mich im Kern funktioniert, für mich ganz persönlich, ist eben diese Liebesgeschichte zwischen Sailor und Lula. Ich bemerke dieses Prickeln, ich spüre dieses Zerstörerische, was mich sehr fasziniert und was mich hier auch einfach kriegt in diesem Road-Movie-Kontext. Und wenn ich mich auf den Fokus draufstürze, dann mag ich hier ganz vieles. Und ich mag auch ganz viele von diesen skurrilen Einschlägen und hätte mir da eigentlich oftmals gewünscht, dass es dann noch Lynchesker ist, dass er noch mehr von diesem Faden dieser klaren Struktur weggeht, dieser klaren Geschichte weggeht und dann noch mehr so das Ganze an sich reißt und sein eigenes Ding macht. Das hat er hier nicht getan, sondern es ist so ein Hybrid geworden und ich glaube, genau dieser Hybrid ist eben auch das, was an vielen Ecken dann nicht ganz funktioniert, weil man diesen Schwenk merkt von Lynchesker-Szene zu klarer Szene oder zu sehr klarer Szene. Wenn ich das Ganze aber von oben aus der Vogelperspektive betrachte, bleibt für mich ein starker Film. Es ist nicht einer der stärksten Filme im Oeuvre von David Lynch. Wenn ich jetzt irgendwie 4 Filme nennen sollte, die man auf jeden Fall von ihm gesehen haben muss, wäre dieser hier tatsächlich nicht dabei, sondern würde erst kurz dahinter folgen. Mhm. Aber es ist einer, den ich gerne gucke und den ich auch alle 5, 6, 7 Jahre gerne mal wieder auspacke, weil er so eine Stimmung hat, weil er in vielen Momenten eben doch funktioniert, weil er in vielen Momenten was Interessantes bringt, weil er es immer mal wieder schafft, mich auch an der einen oder anderen Stelle zu überraschen, weil ich da eben diese ab und zu auftauchenden Trademarks von Lynch sehr, sehr mag und auch eben von Badalamenti sehr mag, so diesen Twin Peaks Einschlag, der da eben drin steckt und weil ich allem voran hier Nicolas Cage unglaublich gerne bei der Arbeit zu sehen. Also alleine für diese Tanzszenen werde ich den schon irgendwann wieder aus dem Regal holen und reinwerfen. Die sind zwar kurz, aber die sind grandios. Und auch dieses Ende, der Basti hat es vorhin erwähnt, mit dieser Schlägertruppe, mit diesem Schrei und dann, ich find's genial, weil eigentlich hatte David Lynch hier ein traurigeres Ende geplant, ein sehr hoffnungsloses Ende geplant und hat sich umstimmen lassen für dieses Happy End und ich war auch überrascht eigentlich und das ist das, was ich dann am Ende aber wirklich schön finde, dass der hier mit einem Happy End rausgeht, was für mich in diesem Kontext des Films, in diesem Kontext der Liebesgeschichte einfach sehr gut funktioniert. Dementsprechend, es ist kein Film des Jahrhunderts, definitiv nein, aber es ist ein Film, den ich immer wieder genießen kann und aus dem ich ganz viel ziehe und der trotzdem am Ende nicht ganz rund ist. Ich will noch einen kleinen Satz aus dem Buch zitieren als Abschluss. Ist nicht von David Lynch selber, ist in dem Abschnitt davor. Das ist immer so ein bisschen unterteilt, dieses Buch, in was sagen so Leute aus dem Team und der Crew und den Leuten drumherum und dann eben, was David Lynch sagt. Hier ist ein Satz drin, wo zu dem Film steht: Das Endergebnis ist eine Art Tondichtung über die Großartigkeit junger Liebe und darüber, wie verzehrend und gewaltig sie sein kann. Irgendwie finde ich, das trifft ganz gut den Punkt dessen, was ich an diesem Film schlussendlich mag, weil für mich das ist, was ganz persönlich funktioniert. So ist das mit Wild at Heart. Ich bin ganz froh, dass wir den Film besprochen haben, weil ganz ehrlich, das ist ein Kuriosum auch im Schaffen von Lynch. Irgendwie zwischen diesen ganz in Anführungsstrichen normalen Werken wie Straight Story und den völlig abgefahrenen Werken wie so ein Mulholland Drive zum Beispiel. Irgendwie steht er da so in der Mitte und hat aus beiden Welten irgendwas drin. Und ich glaube, wir haben uns da schon einen geschnappt, bei dem es auch schwierig ist, sich dem anzunähern. Und ich bin gespannt, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen diesen Film finden. Lasst uns gerne Kommentare da. Schmeißt uns bei Instagram oder wo ihr uns auch immer findet, schmeißt uns was drunter, meldet euch mal. Ich bin gespannt, wie ihr den findet, wie ihr den mögt. Vielleicht auch eure Geschichte dazu. Haut uns das gern mal um die Ohren. Auf jeden Fall hat die Welt hier einen tragischen Verlust erlitten. David Lynch hat so viel Interessantes gebracht, so viel Schönes gebracht. Und das hier ist vielleicht auch ein ganz schöner Aufhänger, sich in das Werk nochmal reinzugraben, reinzuarbeiten. Der Basti hat die Masterclass erwähnt, ich habe die auch gesehen, die ist sehr sehenswert. Ich habe vorhin den Film und das Buch schon erwähnt. Guckt euch da mal rein, Leute, wenn ihr das noch nicht kennt. Das lohnt und macht Spaß. So, weiter geht es demnächst mit erstmal einer kürzeren Folge. Und zwar war ich wieder auf dem Filmfestival hier in Düsseldorf unterwegs. Dazu werde ich ein paar Zeilen loslassen. Und ich habe da einen Film mitgebracht, der mich ganz besonders begeistert hat und bin ganz froh, dass der Basti gesagt hat, das machen wir im kleinen Gespräch zu zweit. Da freue ich mich sehr. Basti, magst du erwähnen, welcher Film es ist?
Mirror? Ist das korrekt?
Oh nein, es ist Wicked Wicked. Oder auch im Deutschen, ich glaube, er heißt Bis die Gänsehaut erstarrt. Es ist ein Es ist ein faszinierender Film, über den unbedingt gesprochen werden muss, weil er auf eine ganz faszinierende Art gemacht ist, die ich so auf kompletter Spielfilmlänge noch nicht gesehen habe. Lasst euch überraschen, es ist eine Folge zu einem Film, den ihr wahrscheinlich da draußen fast alle nicht kennt und es lohnt sich da mal reinzuhören. Wicked Wicked in Kürze hier in den Nostromo-Gesprächen. Aber das nächste große Gespräch, Fred, was wird das sein? Dein Film.
Ich möchte euch mit The Killing Fields konfrontieren und bin mal sehr gespannt, was ihr sagt. Ich glaube, der passt einerseits ganz gut und fällt trotzdem raus. Mal schauen, ob das eine Herausforderung wird, den zu besprechen oder ob das ein sehr harmonisches Gespräch wird. Ich bin da schon sehr gespannt.
Auf jedenfalls sehr gespannt, weil ich weiß über den Film genau gar nichts. Ich werde ihn mir angucken. Super. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Basti, du hast den auch noch nicht gesehen, ne?
Ich habe den auch noch nicht gesehen.
Dann viele Kopfhörer oder eine gute Anlage bei dem Film.
Dann werden es bei mir die Kopfhörer werden. Die gute Anlage habe ich nicht parat. Aber das kriegen wir hin. Gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute mit David Lynch, mit Wild at Heart. Und danke fürs Zuhören. Ihr wisst, was zu tun ist. Und Fred, danke für das schöne Gespräch. Mach's gut.
Danke ebenso. Schönen Abend noch.
Heyo, Basti, danke für das schöne Gespräch und adios, amigo.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und schönen Abend dir.
Jo, und an alle da draußen ebenso. Einen wunderbaren Tag noch. Adios.
Ahoi.